Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank für euer Spielen. Bei dem Text muss man schon zusehen, ob man den singt. Mit erhobenem Haupt durchs Feuer gehen. Ich habe manchmal den Eindruck, das Feuer habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe davon gehört, was das vielleicht bedeutet, aber habe ich es gesehen? Das ist schon eine riesen Herausforderung. Wir werden heute Abend ein bisschen über dieses Feuer nachdenken, an verschiedenen Situationen. Und das Thema ist ja so, nur noch kurz die Welt retten, hier muss was gerettet werden. Und es geht um Krieg, es geht um Terror, es geht um Verfolgung, es geht um Leid und es geht um mich. Was kann ich in dieser Situation tun? Was kann ich für einen Unterschied machen? Und ich habe mir das so gedacht, dass wir uns zwei Krisengebiete in gewisser Weise heute Abend anschauen. Die erste Krise hat mit Schule zu tun. Und die Marita kommt mal nach vorne und zeigt uns etwas von dieser Krise, in der sie auch selbst lebt und arbeitet.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich heiße Marita, habe die ersten 20 Jahre meines Lebens in Reutlingen verbracht und deshalb finde ich es besonders cool, heute Abend hier zu sein. Ich bin mit Sebastian verheiratet, der ist heute nicht da, gehört aber auch zu mir. Und jetzt zu dem, was wir tun. Wir leben seit 2 Jahren im Tschad. Das ist nicht so oft in den Nachrichten, weil sich die Krisen drumherum abspielen. Alle unsere Nachbarländer sind in Krieg und Terror verstrickt. Bei uns ist das zum Glück noch nicht so. Im Tschad leben etwa 13 Millionen Menschen. Es gibt 120 Sprachen. Extreme Armut liegt in der Sahara, ein Wüstenland, gehört zu den 5 ärmsten Ländern der Welt. Und es gibt 53 Völker dort, also 53 Volksgruppen, die keine Chance hätten, wenn sie es wollten, in ihrer Sprache von Jesus zu hören. Also keine Gemeinde, keine einheimischen Christen und auch niemand, der dort arbeitet. Ja, unsere Krise hat nicht mit Terror zu tun, obwohl uns das auch betrifft, aber mit Schule, weil auch für die Menschen dort so ganz existenzielle Dinge eine Rolle spielen, wie was esse ich heute oder wie werden meine Kinder groß. Und im Tat ist eins der größten Schwierigkeiten, die wir dort antreffen, das Bildungssystem. Die Kinder gehen dort in völlig überfüllte Klassenzimmer. Das sind in der ersten Klasse hier 215 Kinder. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Spaß die haben, aber wie viel die dann auch lernen. Der Unterricht findet in Französisch statt. Das ist eine Fremdsprache, hören die Kinder zum ersten Mal am ersten Tag in der Schule. Und wenn die dann mal so viel verstehen, dass der Lehrer ihnen auch wirklich was erzählen kann, ist das mit dem Lesen und Schreiben lernen normalerweise schon lang vorbei. Oh, sorry, das war falsch rum. Genau, das war der Unterricht in der Fremdsprache. Und das andere sind die Lehrerstreiks. Dort wird oft bis zu 25% oder 30% vom Schuljahr einfach gestreikt. Und dann haben die Kinder einfach verlängerte Ferien. Genau, und weil die Kinder eben nicht viel lernen und das auch merken, weil es ganz normal ist, dass 10-, 12-, 14-jährige Kinder ihren Namen nicht lesen und schreiben können, obwohl sie seit Jahren in die Schule gehen, gibt es etwa 70% der Kinder, die die Grundschule gar nicht beenden, weil es sowieso nichts bringt und die Eltern das merken oder sie eben dann zu Hause zu anderen Dingen herangezogen werden. Ja, wie gesagt, die meisten Kinder können nach der Grundschule weder lesen noch schreiben. Gleichzeitig ist diese große Katastrophe dort im Bildungsbereich aber auch eine Riesenchance und für mich ist das einfach so ein Zeichen, dass Gott dieses Land nicht vergessen hat, dass es liebt und dass er einfach kreativ ist. Und so kommt es dazu, dass aus einigen wenigen christlichen Stämmen, die es dort gibt in einem Zipfel des Landes, dass die auf einmal ganz gefragt sind, auch unter den Muslimen. Warum? Weil die Christen gebildeter sind und in der Regel mehr Französisch sprechen als die Muslime. Und so kommt es dazu, dass muslimische Eltern Christen bitten, in ihre Orte zu kommen, um dort eine Schule zu machen für ihre Kinder, eine christliche Schule. Und in christlichen Schulen werden die Türen eingerannt von Muslimen, die ihre Kinder dort anmelden möchten, weil die merken und sehen, in diesen Schulen lernen unsere Kinder wirklich was. Ja, hier seht ihr dieses Gebiet, das ist alles Sahelzone, Wüstenland, da wächst nicht viel, da gibt es nicht viel, was man dort machen kann. Aber jeder dieser Sterne steht für eine christliche Schule, die von 80% oder 90% muslimischen Kindern besucht wird. Ja, was tun wir dort? Wir sind dort gebeten worden, einfach diese Schulen zu begleiten. Wir machen Fortbildungen für die Lehrer, um ihnen zu helfen, in dieser herausfordernden Aufgabe wirklich das Maximale rauszuholen und diese Riesenchance, die Gott da öffnet, nicht einfach verstreichen zu lassen. Wir besuchen die Schulen, um sie zu ermutigen. Das ist nicht einfach, wenn man als wenige Christen irgendwo in der muslimischen Stadt in der Wüste sitzt und dort auch angefeindet wird oder auf Probleme trifft, selber mit der Kultur der Muslime vielleicht gar nicht so gut klarkommt. Das andere ist, wir begleiten Schulen intensiver, indem wir regelmäßig besuchen, jede Woche mit ihnen gemeinsam vorbereiten, sehen, was haben sie für Probleme, wie können sie den Kindern besser helfen, was tut man denn mit einem Kind, was Probleme hat in der Schule? Gibt es eine andere Möglichkeit, als einfach immer nur mit der Rute draufzuschlagen, wenn eine falsche Antwort kommt? Und mit solchen Fragen setzen wir uns auseinander. Und das andere ist einfach ganz praktische Hilfe, Bücher. Die Kinder dort haben einfach in ihrem Leben noch nie ein Buch in der Hand gehabt. Und wozu soll man lesen lernen, wenn das einzig Geschriebene, was ich je sehe, in der Schule an der Tafel steht? Also sammeln wir französische Kinderbücher, starten die Schulen mit kleinen Büchereien aus und lauter so kleine Dinge, die einfach das Niveau steigern, die den Lehrern helfen. Und letztendlich ist unser Traum, dass von diesen Hunderten, das sind eher Tausende muslimischer Kinder, die jeden Tag 5 Stunden mit einem christlichen Lehrer verbringen, dass von denen viele, viele in 15, 20 Jahren bereit sind, Jesus nachzufolgen, weil sie ihn liebgewonnen haben in der Schule.
Ja, hier merken wir schon etwas, die Krise hat auch etwas mit uns zu tun. Wenn Marita und Sebastian dort nicht wären, würde es keine Schule geben für die Kinder. Und das muss man sich vorstellen, hier haben Muslime Christen eingeladen, um Schulen aufzumachen. Also das, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, was passiert hier ist, das passiert. Gucken wir uns die zweite Krise an, die hat mehr mit uns zu tun hier, weil die mit syrischen Flüchtlingen zu tun hat. Und ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass ihr in Reutlingen auch syrische Flüchtlinge habt. Wenn bis jetzt noch wenig, das wird in den nächsten Monaten und wer weiß, wie lange das geht, wird das noch mehr werden. Und wir gucken uns jetzt diese zweite Krise einfach kurz mal an. Wir sehen hier einfach mal einen schnellen Blick darauf, wie die aktuelle Situation ist. In Syrien gibt es 22 Millionen Einwohner, also kein kleines Land. Davon sind 10 Millionen Menschen auf der Flucht. Das muss man sich mal vorstellen, die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Ungefähr die Hälfte im Land, die Hälfte mittlerweile aus dem Land. Im Libanon ganz viele und in Jordanien, in der Türkei und mittlerweile auch hier. 5,5 Millionen Kinder haben entweder einen Elternteil verloren, beide Eltern verloren oder gehen noch nicht in die Schule. Viele Kinder in Syrien gehen nicht zur Schule, weil die Schulen alle kaputt sind. Die Kinder in den Flüchtlingslagern gehen nicht zur Schule, weil das logistisch gar nicht möglich ist. Das gibt also ein Riesenproblem in der Zukunft. Mehr als 200.000 Tote durch den Krieg, tausende Teenager werden in den Lagern für den Dschihad gewonnen. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, haben wir nicht die Zeit zu. Hier sehen wir mal das ganze Gebiet mit den verschiedenen ISIS-Kämpfern, Regierungstruppen, Rebellentruppen und so weiter. Das ist ein Flickenteppich mittlerweile. Diese Grenzen verschieben sich ständig. Keiner weiß mehr genau, wo die jetzt eigentlich sind. Hier sind die ISIS-Truppen ungefähr. Die Stadt Kobane war auch ganz lange Zeit in den Nachrichten. Aleppo, eine Stadt, die eigentlich völlig zerstört ist. Da gibt es so sogenannte Trümmerkinder. Aber ich möchte uns mitnehmen in dieses kleine Land Libanon, kleiner als Bayern. Und der Libanon hat 2 Gebirge, den Libanon und den Anti-Libanon. Und dazwischen gibt es eine ganz fruchtbare Ebene. In dieser fruchtbaren Ebene haben sich die ganzen Flüchtlinge angesiedelt. Der Libanon hat etwas mehr als 4 Millionen Einwohner mit 1,6 Millionen Flüchtlingen. Da merkt man dieses Verhältnis. Das würde bedeuten, in Deutschland hätten wir vielleicht 25 Millionen, 30 Millionen Flüchtlinge. Dann hätten wir ungefähr das Gleiche wie in diesem Land. Die Lager in der Türkei, die Flüchtlingslager, die sehen so aus. Schön hergerichtete Lager mit großen Zeltstädten. Die Lager in Jordanien, die sehen so aus. Würde man sagen, viel besser, ist auch so. Aber wenn man da jetzt im Sommer hockt in diesen Blechhütten, da kann man sich heute Abend zum Beispiel vorstellen, wie warm das da drin ist, wenn die Sonne da so richtig drauf scheint. Und man muss sich nur vorstellen, die leben da mit 20 Leuten in so einem Container, die sanitären Anlagen, all das Ganze ist ein Riesenproblem. Die Lager im Libanon, die sehen alle so aus. Man hat da keine offiziellen Lager gehabt oder gebaut. Ich zeige euch jetzt die Lager und davon gibt es ungefähr 1700 im Libanon. solche Lager. Und das sind einfach Wellblechhütten, Baracken, Plastikplanen, irgendwelche Stöcker und Latten, die man da zusammengehauen hat, und da wohnen die Familien drin. Und da sind ganze Dörfer geflüchtet, haben da ihr Lager aufgemacht in dieser fruchtbaren Ebene. Das Resultat ist, es wird nichts angebaut. Also ist auch eine ganz schwierige Situation da. Hier seht ihr diese grüne Tür. Und in dieser Tür haben wir tatsächlich auch eine Schule. Wir haben mittlerweile 5 Schulen im Libanon in diesen Lagern gegründet, mit einem Team, was wir dort haben. Das sind 5 Leute, die da sind, weil wir gesagt haben, die Kinder gehen alle nicht zur Schule. Und die haben aber so eine Leidenschaft, etwas zu lernen. Und man merkt, wie Schule Struktur in das ganze Lager bringt. Die Kinder müssen aufstehen, die kommen von zu Hause weg, die gehen morgens dahin, kommen nachmittags wieder. Das ganze Lager strukturiert sich mittlerweile um Schule. Wir sammeln also syrische Lehrer und Lehrerinnen in den Lagern, die selber Flüchtlinge sind, bilden die aus, helfen denen, dass die einen regelmäßigen Unterricht für ihre Kinder hinbekommen. Das sind ganz normale Räume mit Latten, mit solchen Plastikplanen zusammengehauen. Man kann sich vorstellen, Winter, total kalt. Kinder werden dann mit Plastikflaschen kommen und die in dem einzelnen Ofen hier heizen. Plastikflaschen ist das normale Brennmaterial, weil es einfach nicht genug Holz gibt da für diese Flüchtlinge. Ja, das ist die Kerstin, die das Team leitet. Stockflecken, schlechte Ausrüstung. Der Tobias ist ein Architekt, der jetzt dorthin gegangen ist, schon ein Jahr dort arbeitet. Der hat eine bessere Schule gebaut mittlerweile, bauen noch etwas größere Schulen, damit wir 2 Lager zusammenfassen können. Und so versuchen wir, dieser Krise hier zu begegnen, einfach weil wir sehen, die Kinder brauchen auch Bildung und das ist etwas ganz Kostbares, was wir dort haben. Das Bild ist das letzte. Das habe ich extra gelassen. Was in diesem Lager passiert, die meisten Leute, die da sind in den Lagern, sind vor Muslimen selber geflüchtet. Die sind vor Muslimen verfolgt. Und die sitzen jetzt in dem Lager und da entsteht ein Riesenvakuum und die fragen sich, haben wir die ganze Zeit an etwas geglaubt, was nicht die Wahrheit ist? Wir werden hier im Namen Allahs, an den wir immer geglaubt haben, hingerichtet, vertrieben. So viele Leute sind zu Tode gekommen und die kommen zu unseren Mitarbeitern von morgens bis abends und die fragen sie, sagt uns etwas über Jesus. Wir wissen, ihr seid Christen, wir wollen etwas mehr von eurem Glauben erfahren. Und da gibt es mittlerweile Hausgemeinden, Hauskirchen in diesen Zelten, auch in den traditionellen Kirchen im Libanon, die es dort gibt, und in den anderen gibt es ganz viele Syrer, die dort zum Glauben kommen. Und das ist etwas, was wir in der Geschichte dort noch gar nicht hatten. Wir arbeiten schon lange in Syrien, aber wir haben in all den Jahren, 20, 30 Jahren, nicht so viele Leute gehabt, die zum Glauben gekommen sind, wie gerade in den letzten Monaten hier in diesem Lager. Und das ist etwas, was nur Gott selbst tun kann. Auch eine Krise, ja, eine schlimme Krise, und keiner weiß, wann die wirklich zu Ende ist. Wir können das Bild wegnehmen. Ja, wie ist es, nur noch kurz die Welt retten? Ja, 2 Krisen haben wir uns angeguckt. Wir könnten jetzt weitermachen. Könnten andere Flüchtlingsströme angucken, ob übers Mittelmeer die Boote oder Flüchtlingsströme aus Afghanistan, die nach Deutschland kommen. Wir haben die meisten Flüchtlinge seit dem Zweiten Weltkrieg, die unterwegs sind. Millionen von Flüchtlinge weltweit. Brutaler Terror des Islamischen Staates, diese 40.000, 50.000 brutalen Kämpfer. Wir haben viele Videos im Internet, wo Christen hingerichtet werden und auch Muslime hingerichtet werden, viel mehr noch. Wir haben Anschläge am Strand in Tunesien, Zerstörung von Kulturstätten, Hinrichtungen im Internet, Millionen von Kindern ohne Schule. Wir haben eine Riesenkrise mit den Rohingyas, das ist eine kleine muslimische Gruppe, die in Asien lebt. Die versuchen auch zu flüchten auf Booten. Die Regierung entdeckt die Boote, zieht sie richtig weit aufs Meer rauf und lässt die Flüchtlinge dann allein, damit die entsorgt sind und man sie nie wieder sieht. Auch eine Riesenkrise. Libyen, Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan, Staaten versinken im Chaos. Nur noch kurz die Welt retten. Ja, was geht uns da durch den Kopf? Und du hast ja schon einiges angedeutet in deiner Begrüßung. Ich denke, ganz unterschiedliche Dinge gehen uns da durch den Kopf. Da ist Angst. Ich bin öfter in Gemeinden unterwegs und ich habe schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, wird IS auch nach Deutschland kommen? Ist IS schon da? Müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir in die Gemeinde gehen irgendwann? Da ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Man sieht seit Monaten, seit Jahren fast, wenn man jetzt Syrien anguckt und die Flüchtlinge, man sieht das immer wieder in den Nachrichten. sind wir mal ehrlich, und ich sage das von mir auch, wer interessiert sich noch, ob da wieder 30 Leute bei einem Anschlag irgendwo ins Leben gekommen sind? Das muss man so drastisch sagen. Stumpfen wir vielleicht ab? Vielleicht haben wir einen Hass entwickelt gegenüber den ISIS-Truppen. Vielleicht versuchen wir dem etwas zu begegnen und sagen, ja, wir müssen spenden, wir müssen beten, wir machen Aufrufe und unterstützen diese Schulen. Und das ist großartig, ohne das könnten wir das nicht machen. Vielleicht beten wir extra und gründen dort irgendwelche Gebetstreffen. Neulich sagte mir jemand nach einer Veranstaltung, Herr Schreiber, ist doch klar, wir haben Endzeit. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja, nur diese Feststellung ist auch kein Handeln. Da sind wir der Krise letztlich noch nicht begegnet. In Bezug auf den Islam, und das habe ich dir schon am Anfang gesagt, in Bezug auf den Islam, und ich mache das, bin jetzt seit 25 Jahren dabei, da haben wir eine Phase, die es so noch nie gegeben hat. Wir haben eine Phase, in der es so schwierig ist mit unseren Mitarbeitern, wenn man die jetzt in Libyen und in anderen Ländern hat. Und da gehe ich oft mit großer Sorge ins Bett abends, weil ich nicht weiß, was der nächste Tag bringt. Wir haben eine Phase mit so viel Gewalt und so viel menschlicher Unsicherheit und so vielen Dingen, die passieren. Auf der anderen Seite haben wir noch nie unter Muslimen eine Phase gehabt, in der so viele Muslime Jesus kennengelernt haben wie gerade heute. Und der Islam wird weltweit hinterfragt, ob es die Wahrheit ist. Für viele Muslime bedeutet das, sie sind in einem totalen Vakuum, weil sie wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Und Jesus würde das, glaube ich, beschreiben, diese Menschen, wenn er die Flüchtlingslager sieht, wie es in Matthäus 9 gesagt hat, erschöpft und verschmachtet wie Schafe ohne Hirten. Erschöpft und verschmachtet. Und solche Bilder sehen wir auch, wenn die Flüchtlinge aus den Booten steigen, irgendwo in Italien, verschmachtete, erschöpfte Menschen. Und da brauchen wir nur ins Asylheim zu gehen und da sehen wir das auch. In den letzten Wochen habe ich mich immer wieder mit der Abschlusspredigt von Paulus an die Epheser beschäftigt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Paulus ist wie fast in keiner anderen Gemeinde so lange in Ephesus. Er ist da 3 Jahre. Und dann entschließt er sich endlich weiterzuziehen und geht über den Winter nach Korinth. Und im Frühling sagt er, dass er gerne beim Pfingstfest in Jerusalem sein möchte. Und er sagt, ich werde zurückreisen nach Jerusalem. Und er weiß, da muss ich an Ephesus vorbei. Aber er weiß auch, wenn ich da jetzt hingehe in die Stadt, da war ich 3 Jahre, dann werden alle Leute mich einladen zum Essen und die werden sagen, predige in der Gemeinde, mach eine Bibelstunde. Und Paulus sagt hier, das hat mich ziemlich beruhigt, ich habe doch keine Zeit dafür. Ja? Paulus sagt, ich habe keine Zeit, ich muss nach Jerusalem reisen. Und er kommt auf eine ganz schlaue Lösung und sagt, ich rufe die Ältesten in eine Nachbarstadt, 20 Kilometer weg, und dann habe ich 1 Stunde oder 2 mit denen und ich werde die so richtig einheizen und eine richtige Predigt machen. Dann können die zurückgehen in die Gemeinde, können das Sonntag kopieren und dann reise ich weiter. Und tatsächlich machen die das so. Und dann kommt diese spannende Predigt in Apostelgeschichte 20, die können wir heute Abend nicht komplett lesen. Aber wir möchten gerne 2, 3 Verse lesen aus dieser Predigt heraus. Aus Apostelgeschichte 20, die Verse 22 bis 24. Weil die ganz viel mit der Antwort auf Krisen, auf Nöte, auf Herausforderungen, auf Chaos, auf Krieg und Terror zu tun haben. Paulus sagt dort den Ältesten, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wow. Was für 3 Verse. Und wenn wir da richtig drüber nachdenken, dann macht uns das vielleicht erstmal sprachlos. Das, was Paulus uns hier letztlich sagt in diesen Versen, ist Treue Gott gegenüber. Treue gegenüber dem, was Gott dir zeigt, ist wertvoller als dein eigenes Leben. Und das ist eine harte Botschaft. Treue Gott gegenüber ist wertvoller als mein Leben. Kurz 3 Punkte dazu. Der erste Punkt, Paulus weiß, er ist einer treue Verpflichtung. Paulus sagt, ich bin eine Verpflichtung eingegangen. Und diese Verpflichtung beschreibt er mit diesen Worten, und nun siehe, gebunden, da steht eigentlich gekettet, angefesselt an den Geist Gottes, an das, was er gesagt hat, gehe ich nach Jerusalem. Ich kann nicht anders als gehorsam sein. Ehrlich gesagt, an dem Tag, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, sind wir alle im Grunde genommen eine treue Verpflichtung eingegangen. Weil das heißt Nachfolge, das tun, was Jesus sagt. Und wir alle haben eigentlich versprochen, Jesus, du bist der Herr, du bist der Meister und wir sind deine Diener und wir wollen das tun, was dir Ehre bereitet. Paulus sagt das an einer anderen Stelle im Römerbrief, ich bin gesandt, um den Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten, Römer 1, Vers 5. Es geht um den Glaubensgehorsam, das zu tun, was Gott mir gezeigt hat. Und die Bindung zu lösen, das nicht zu tun, das wäre ungehorsam. Ich habe so einen Männerkreis gegründet bei uns in der Gemeinde, alles mit Männern, die gerade erst angefangen haben zum Glauben. Und für die war das eine richtige Revolution, als die gemerkt haben, das Wort, was Jesus am meisten und im Neuen Testament am meisten für uns gebraucht wird, für die Nachfolger, ja, das ist nicht, dass wir Gottes Kinder sind, sondern da steht eigentlich wörtlich, dass wir Gottes Sklaven sind. Wir dienen unserem Herrn. Über 100 Mal kommt das vor. Er ist der Herr und wir dienen. Und wir versuchen, das zu tun, was er von uns möchte. Und Paulus weiß hier genau, ich bin gebunden, ich bin gekettet an das, was Gott mir gezeigt hat. Und Gott hat mir gezeigt, ich muss nach Jerusalem gehen. Das ist der Plan Gottes für mich. Unabhängig, welche Konsequenzen das für mich hat. Was ist Gottes Auftrag? Was ist Gottes Auftrag an uns? Was ist meine Berufung, an die ich gekettet bin? Nun, da steht im Missionsbefehl, Jünger zu machen bis an die Enden der Erde. Vielleicht kann mir einmal mal jemand das Wasser bringen. Jünger zu machen bis an die Enden der Erde. Und das ist ein Auftrag, der gilt uns ehrlich gesagt allen. Matthäus 28. Da kann keiner von uns sagen, da bin ich nicht mit beschäftigt. Sondern das gilt uns allen. Die Frage ist nur, wo und wie. Aber jeder ist ein Teil davon. Macht zu Jüngern bis an die Enden der Erde. Wir sind eine treue Verpflichtung eingegangen. Nun, die treue Verpflichtung, die wir eingehen, die wird getestet werden. Und Paulus sagt hier, ich habe keine Ahnung, was mir in Jerusalem passiert. Ich weiß nur eins, es wird wehtun. Fesseln und Bedrängnisse warten auf mich. Ich habe keine Ahnung, was kommen wird, aber es wird wehtun. Fesseln und Bedrängnis warten, Leid wartet. Man könnte auch sagen, die Krise wartet. Und Paulus weiß trotzdem, ich werde gehen. Und Paulus ist zu diesem Zeitpunkt nicht naiv, dass er sagen könnte, naja, Gott wird schon auf mich aufpassen. Es wird alles gut gehen. Paulus hat zu dieser Zeit schon im Gefängnis gesessen, der wurde schon gesteinigt, der wurde durch einen Aufruhr aus Städte rausgeschmissen, dem hat man alles Mögliche angetan. Paulus wusste, was kommt. Und warum erzählt Paulus das den Ältesten? Ich denke, um ihnen klarzumachen, der Geist Gottes hat manchmal Wege für uns, die auch wehtun, die auch Schmerzen bedeuten. Ich kann für keinen meiner Mitarbeiter garantieren, der hier irgendwo arbeitet in irgendeiner Krise dieser Welt, und wir können es auch für uns nicht garantieren, dass immer alles gut geht, und das wissen wir auch. Umstände sind nicht der Maßstab Gottes für Führung. Wisst ihr, was, glaube ich, das größte Problem ist an dieser Tatsache? Wir alle, wir beten, Herr, zeig mir deinen Weg. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das öfter mal tut, ich bete das oft. Herr, zeig mir, was dran ist, was soll ich tun? Wir haben am Anfang diesen Vers gehört von dir, Sikard, hier bin ich, dein Knecht hört. Wer von uns, und das ist jetzt eine ehrliche Frage, die auch für mich gilt, wer von uns geht heute Abend nach Hause und setzt sich an sein Bett oder ins Wohnzimmer und sagt wirklich, Herr, hier bin ich, egal wie die Umstände sind, egal was auf mich wartet, rede du und ich möchte das tun, was du sagst. Auch wenn ich heute Abend den Ruf bekomme, als Lehrer in diesem syrischen Flüchtlingslager im Libanon zu arbeiten. Auch wenn ich heute den Ruf bekomme, in das Team einzusteigen mit Marita und in den Chat zu gehen. Auch wenn ich heute den Ruf bekomme zu irgendwas, auch wenn ich heute den Ruf bekomme, 10.000 Euro zu geben, wenn ich heute den Ruf bekomme, einen Gebetskreis zu gründen. Wisst ihr, was ich bei mir oft merke? Ich sortiere im Gebet eigentlich vor. Ich sortiere eigentlich bestimmte Dinge aus, die eigentlich nicht passieren dürfen. Nur noch kurz die Welt retten, Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, vielleicht sollte ich etwas aufhören zu sortieren und wirklich offen sein für das Reden Gottes und das dann auch mit Freuden tun. Ich kann viel an Verpflichtungen eingehen und ja, ja sagen, aber es wird getestet werden. Und das kommt oft in den schweren Zeiten. Nun, wie kann ich den Test bestehen? Und das ist ja so cool bei Paulus hier, dass er nicht nur sagt, ich bin hier eine treue Verpflichtung eingegangen, es wird hart werden, sondern Paulus gibt uns hier auch die Lösung, wie er das Harte schaffen kann. Ja, und das ist ganz spannend, diese Lösung, die gefällt mir auch nicht so sehr. Aber Paulus sagt sie uns hier und ich lese uns nochmal den Vers 24. Da sagt er, aber ich achte mein Leben gar nicht der Rede wert. Und wörtlich steht hier nicht ein Wort wert. Damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von Herrn Jesus empfangen habe. Und dieser Zusammenhang hier, der ist ganz spektakulär, weil Paulus sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, nicht weil ich selber ein Märtyrer sein will, sondern damit ich den Lauf mit Jesus vollende. Wenn ich uns am Anfang gefragt hätte, wer von euch möchte seinen Lauf mit Jesus richtig gut vollenden? Wer wäre dann auf die Lösung gekommen, das kannst du tun, wenn du dein Leben nicht so wertvoll erachtest, wenn du dein Leben nicht ein Wort wert erachtest. Nun, da grummelt es vielleicht bei dem einen oder anderen von uns und das ist vielleicht gegen alle Membercare- und Seelsorger-Ratschläge, die wir so immer haben, wenn wir sagen, erachte dich selber nicht so wertvoll. Aber in Wirklichkeit heißt das, stell dein Leben nicht in den Mittelpunkt. Es geht gar nicht um unsere Bedürfnisse. Es geht zutiefst auch gar nicht um unsere Sicherheit in all diesen Krisen, um unser Eigentum. Es geht gar nicht um unsere Nöte in erster Linie, sondern es kommt darauf an, in Treue das zu tun, was Gott uns sagt. In Treue das zu tun, was Gott sagt. Ich denke, wir tun uns da so schwer mit und ich auch, weil unsere gesamte Gesellschaft uns im Moment etwas anderes sagt. Unsere Gesellschaft sagt uns eigentlich, du bist wichtig, gönn dir was, du hast es verdient, entspann mal, trink dieses, trink jenes. Wenn du diese Tabletten nicht nimmst, diese Hosen nicht trägst, diese Schuhe nicht anziehst, auf diese Faltencreme verzichtest, diese Gymnastik nicht machst, dann kann das alles nichts geben. Und all diese Dinge, die man alle tun soll, die schießen wie Pilze aus dem Boden, weil es eigentlich immer darum geht, was uns dient. Paulus sagt, mein Leben ist letztlich nicht der Rede wert. Wir denken oft, wir müssen an uns denken, aber eigentlich ist es genau andersrum. Wir müssen an die anderen denken, wir müssen uns an die anderen verschenken, wir müssen ins Geben kommen. Und ich denke, das ist wichtig. Meine Tochter, die hat im letzten Schuljahr so einen Austausch in Amerika gemacht. Und sie ist dort in eine Familie reingekommen, die hatte eine 14-jährige, 15-jährige Tochter, gleichaltrig mit meiner Tochter. 15 und die haben sich von Anfang an nicht verstanden. Es ging völlig schief die ersten Tage und dann rief meine Tochter an und sagte, Papa, die ist so blöd. Wir streiten uns hier nur und ja, die redet schlecht über mich und sie ist völlig und so weiter mit großen Worten am Telefon. Na gut, das bricht dem Vater und der Mutter erstmal das Herz, ja, weil man nicht weiß, was man machen soll. Und dann haben wir sie beruhigt, wir haben mit ihr gebetet. Dann passierte Folgendes, dieses amerikanische Mädchen, das schrieb etwas über Facebook. Und meine Tochter ist da nicht drauf, die hat es nicht gelesen, aber eine Freundin von meiner Tochter in Deutschland hat es gelesen, hat das kopiert und ihr als E-Mail geschickt. Und in diesem E-Mail ging es ging hoch her. Ich habe eine ganz blöde Deutsche bekommen hier, die nimmt so viel Raum ein in unserer Familie, die macht das und jenes und ich bin hier nur noch unter ferner Liefen und boah, es war richtig schlimm. Als meine Tochter das dann las, da ist es richtig explodiert. Ja, was macht man dann? Und ehrlich gesagt, ich habe dann was ganz Radikales gemacht. Ich habe dann meine Tochter angerufen und habe gesagt, pass mal auf, vielleicht bist du nicht in erster Linie zum Englischlernen hingegangen und zu anderen Dingen, sondern du kannst jetzt eine Lebenslektion lernen. Und die Lebenslektion heißt, es geht eigentlich gar nicht um dich. Es geht gar nicht um dich. Du wirst dir dein ganzes Leben nicht aussuchen können, wer dich verletzt, wer dir richtig wehtut. Das wirst du dir nicht aussuchen können. Solche Leute wird es immer geben, immer. Aber du kannst dir immer aussuchen, wie du darauf reagierst. Das ist deine Entscheidung. Stell dein Leben nicht in den Mittelpunkt. Du bist letztlich nicht der Rede wert. Es geht nicht um dich. Es geht um deine Reaktion. Das ist die Botschaft, die du lernen musst. Und das war dann sensationell. Wir haben mit ihr geredet. Sie hat angefangen zu beten. Sie hat gut über sie geredet. Innerhalb von 2 Wochen war das ganze Problem vorbei. Und ich denke, viele Christen, es gab dann auch noch einen Rückschlag, es ist auch keine Heilige, auch meine Tochter nicht. Viele Christen kriechen so vor sich hin. Ja, und wir alle mal. Und ich denke, wir haben immer wieder damit zu kämpfen, auch loszulassen. Loszulassen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Uns selbst zurückzustellen. Und Gott alles zuzutrauen, dass er es macht. Jemand hat gesagt, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, ist das Geheimnis der Freiheit. Und ich glaube, das stimmt zutiefst. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, das ist das Geheimnis der Freiheit. Weil ich muss mich nicht mehr vergleichen und gucken, was die anderen haben. Ich muss das gar nicht mehr. Ja, ich muss gar nicht mehr auf die anderen gucken. Ich muss gar nicht mehr werten, welche Arbeiten die haben und welche Jobs und wie das jetzt alles ist. Und dass ich zu kurz komme, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, ist das Geheimnis der Freiheit. Treue Gott gegenüber, darum geht's. Und Paulus, der hält diese Rede und Paulus weiß, er geht in die Krise und er macht dort einen Unterschied. Und wisst ihr was, ich glaube, dass das genau das ist, was Jesus in Matthäus 9 gesagt hat. Da hat er gesagt, Jerusalem, die Menschen, wenn ich die sehe, verschmachtet und erschöpft. Und das sind die meisten Menschen in Krisen. Und was sagt Jesus dann? Jesus betet nicht für die Menge und sagt, Herr, Vater, mach das anders für diese Menge in Jerusalem. Gib ihnen das, was sie brauchen. Helf ihnen, segne sie. Das macht Jesus nicht. Jesus sagt, betet für Arbeiter. Betet für Arbeiter, die einen Unterschied machen können in dieser Krise mit diesen Menschen. Und ich denke, genau darum geht's. Gott will uns in den Krisen gebrauchen, dass wir den Unterschied machen. Treue ist wichtiger als Leben. Treue ist wichtiger als Leben. Ich habe mit einem Elternpaar gesprochen, von einer Mitarbeiterin, die in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Und die haben das mit einer Hingabe, mit einer Geistlichkeit genommen. Das hat mich total beeindruckt. Und deren Tochter hat in einer Krise gedient. Beeindruckend. Und dann habe ich sie gefragt, wie schafft ihr das? Ihr seid jetzt 70, ihr habt eure Tochter verloren. Wie schafft ihr das? Und dann hat der Vater geantwortet, Matthias, wir schaffen das nicht immer. Wir haben oft Zeiten, wo es hart ist. Aber wir wissen, dass das, was wir hier haben, das ist nur wie eine Pusteblume. Puh, und weg. Es ist weg. Es ist ganz kurz. Und wir versuchen, unser Leben aus der Ewigkeit zu sehen. Das, was wir bei Gott haben. Und wir wollen alles rausholen, was geht in diesem Leben. Dass wir möglichst viele Menschen vor dem Thron Gottes sehen. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können gehen. Wir können Zeuge sein, wir können Botschafter sein. Wir können das Leben mit den Menschen teilen, die in der Krise sind. Und wir können einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Paulus kommt dann zum Ende dieser Predigt, da kommt das große Finale. Ja. Am Ende, da kommt dieser Satz, was hättet ihr gesagt am Ende von so einer Predigt? Da sagt Paulus, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Und wenn es dein Leben ist, und wenn es deine Zeit ist, und wenn es dein Geld ist oder was auch immer, geben ist seliger als nehmen. Nur noch kurz die Welt retten. Ich denke, das ist Sache Gottes. Aber oft unverständlicherweise für mich auch, knüpft er das an uns. An uns als seine Botschafter, die ein Zeugnis sind für ihn. Was tun mit Muslimen, die einem Vakuum sind und die nicht wissen, was die Wahrheit ist? Wie sollen sie hören, wenn keiner geht und es ihnen sagt? Wird das leicht? Nein, das wird nicht leicht und das ist nicht leicht. Lohnt sich das? Ja, weil wir eines Tages mit diesen Menschen, mit Kindern in der Schule aus dem Tschad, mit Kindern aus diesem Lager vor Gottes Thron sein werden und Jesus anbeten werden. Und das wollen wir jetzt auch noch tun. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.